Ich vermute, noch nicht alle von euch waren in Grobenbrunnen bisher. Es liegt nicht in der deutschen Nähe. Wir warten auch auf das schöne Frühlingswetter. Das ist so der Eingangsbereich der Schule. Zentrum ist das Schloss Grobenhofen, hier am Teich gelegen. Vielleicht wisst ihr, dass junge Leute nach einem Jugendkongress 1949 dabei waren, dieses Gelände zu kaufen durch die Gemeinschaft. Ihr habt ja mal so einen Überblick von oben gehabt. Das ist eine alte Kapelle, wo früher die Gottesdienste waren. Es gibt jetzt seit einigen Jahren das neue Gemeindezentrum, wo wir natürlich geistliche Begegnung haben, immer wieder auch mit Gästen, die international sind, wie zum Beispiel Mark Finde, der da war. Das ist unser Burschenheim, wo die Jungs untergebracht sind, hier das Mädchenheim. Wir sind so etwa 150 Schülerinnen und Schüler auf dem Gelände. Das ist die Bibliothek hier, hier sind einige Häuser auch auf diesem Gelände, wo Begegnungen natürlich stattfinden. Es liegt ja ganz nah an der deutschen Grenze, wunderschön in der Natur, so ein paar Kilometer von innen entfernt, so sahen die Mensa und das Verwaltungsgebäude früher aus. Seit einigen Jahren sieht es so aus und das Leben ist sehr gut. Man kann also dort essen und die Fische beobachten, die im Teich herumspringen. Ihr seht hier noch einige Impressionen von den verschiedenen Gebäuden auf dem Gelände. Möglichkeiten, sich zu betätigen körperlich, gibt es natürlich auch. Eine ganze Reihe von Lehrern und Angestellten wohnen auf dem Gelände. Wenn das Schuljahr losgeht, ist es immer eine besondere Woche erstmal der Begegnung. Spiel und Spaß steht da im Vordergrund, aber auch ein ganz besonderer geistlicher Anfang. Das sind jetzt noch ein paar Bilder, wo auch Lehrer und Schüler sich begegnen, auch auf dem Fußballplatz und sonst wo. Es gibt dann einen besonderen Vorstellungsabend, wo jede Klasse so ganz persönlich sich vorstellt, um sich kennenzulernen. Vielleicht kennt ihr die Gottesdienste auch über den Hope Channel. Ich glaube, wieder wichtig, auch hier David Asher, ganz besondere geistliche Impulse aufzusetzen. Das Jahr über haben wir zwei ganz besondere Gebetswochen. Schüler lernen nicht nur in der Klasse, sondern es gibt auch Arbeitseinsätze, die manchmal nicht so ganz ernst genommen werden, wir deswegen aber sehr kreativ sein können. Ja, ich glaube, es ist ein besonderer Segen, dass Theologiestudenten und Gymnasiasten zusammen sind. Ein weiterer Schwerpunkt in Grobenhofen ist die Musik. Es gibt also Orchester und Chor und Glockenchor, immer wieder auch soziale Momente, wo die Theologiestudenten mal für die Gymnasiasten kochen. Wir hatten letztens auch einen italienischen Gourmet-Abend, wo man sich einfach begegnen kann. Es gibt jeden Morgen eine gemeinsame Andacht von 8:45, wo man zusammenkommt. Ihr seht hier einen Scheidinger, den ihr vielleicht kennt, beim Spielen auch mit den Schülern. Das ist meistens Tag der offenen Tür in den Heimen. Wo junge Leute sind, ist viel Kreativität, viel Talent. Und es ist schön, das zu erleben, wie sie sich einbringen, wie sie sich wachsen, wie Freundschaften entstehen untereinander. Aber wie sie manchmal auch, wie hier zum Beispiel, das ist der Tag, wo die Abgänger der Matura-Klasse einen Tag das Leben mal aufmischen auf dem Gelände und dann müssen meistens einige in den Bogiteich, freiwillig oder unfreiwillig. Also ihr merkt, da ist viel Spaß und Kreativität auch dabei, was man alles machen kann mit den Dingen, die man im Klassenzimmer findet. Hier war unser Mitarbeiterausflug am Anfang des Schuljahres. Da sind immer wieder auch Studentenmissionare, auch aus eurem Bezirk bis zum Ende des letzten Schuljahres, die uns sehr helfen. Da habt ihr gerade noch eine Jugendgruppe gesehen. Die Jugendlichen sind aufgeteilt und haben alle die Chance, in einer Gruppe dabei zu sein. Und natürlich geht es im Bogen auch da. Es ist ganz wichtig, dass man eben auch nicht nur Freundschaften untereinander findet, sondern vor allen Dingen in unserer Heimat. Und es ist schön, ich habe es schon im Gespräch gesagt, wir haben gerade in den letzten beiden Gemeindeausschusssitzungen den schönsten Agendapunkt, den man sich im Gemeindeausschuss wünschen kann, nämlich Vorstellung von Täuflingen. Und das möchte ich zu Gottes Ehre sagen, wir haben jetzt die Gebetswoche mit Michael Dörnbach und viele Jugendliche sind schon unterrichtet worden und wir haben momentan die freudige Situation, dass 12 von unseren Maturanten, also von den Schülerinnen und Schülern aus dem Gymnasium, 12 von ihnen eine Taufentscheidung getroffen haben und die ersten 4 diese Entscheidung schon umgesetzt haben. Das ist ein ganz besonderes Vorrecht bei euch. Und das ist auch das, was Mitarbeiter und Lehrer dieser Schule motiviert, sich hier einzubringen. Und ich dachte mir zumindest, zeige ich euch unsere neuen Flyer auch hier. Ich habe ein paar mitgebracht, die kann ich gerne auch verteilen. der Pause. Wir haben natürlich einen generellen Flyer, einen neuen Flyer für die Schule. Wer auf dem Houston Mission Congress war, hat es schon sehen können. Es ist immer so unser Ziel, dass das fertig ist, bis zum Houston Mission Congress. Wir sind jetzt ja ein relativ neues Team und wir haben dann einen speziellen Flyer für das Gymnasium. Das sind also die letzten 4 Jahre Klassen, wenn ich mal umrechnen auf das deutsche Schulsystem, ist das Klasse 9, 10, 11 und 12. Also die letzten 4 Klassen werden hier angeboten mit dem Schwerpunkt Musik und natürlich Heim. Wir haben momentan etwa 85 Schülerinnen und Schüler im Gymnasium. Wir haben dann seit 1,5 Jahren einen neuen Kurs, der geht 1 Jahr, das nennt sich Plant Academy. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben vom Houston Mission Congress gehört. Ein Teil meines Lebens hängt sehr stark mit diesem Projekt zusammen. Und für mich war irgendwann die Frage, wenn wir so viele begeisterte junge Leute haben, die sich einbringen wollen, dann sollten wir auch Plattformen schaffen, wo sie lernen können, ohne dass sie Prediger werden. Und in Baden-Württemberg haben wir mit der Josia Missionsschule angefangen. Und in Bogenhofen gibt es jetzt seit fast 2 Jahren die Plant Academy. Einer aus Bayern ist unser neuer Leiter, ein langjähriger Freund von mir und ein Kollege, den ich sehr schätze, Thomas Knirr. Und vielleicht habt ihr da Interesse oder hättet als Gemeinde jemand nur gesagt, wir wollen hier vielleicht auch mal jemanden schicken, um in 1 Jahr vor allen Dingen zu lernen. Wir haben angefangen, damals in der Stadt Braunau zu arbeiten. Das war was ganz Besonderes, jetzt vor etwa 1 Monat die Gemeindegründung in Braunau zu erleben. Also es ist ein Lehrgang, der sehr praktisch ausgerichtet ist. Und dann haben wir natürlich die Sprachschule. Da ihr nicht alle momentan versteht, habe ich für die Sprachschule jetzt keinen Flyer mitgebracht. Da kann man Deutsch lernen. Das ist die 3. Abteilung. Und dann haben wir natürlich als 4. Abteilung unser theologisches Seminar, wo man in 4 Jahren Theologie den Abschluss haben kann, um in Österreich und in der Schweiz zu arbeiten. Für Deutschland braucht man noch 1 Jahr mehr. Und hier ist die schöne Situation, die wir haben, dass wir wachsende Studentenzahlen haben. Wir haben momentan 45 Studenten hier auf dem theologischen Seminar. Damit platzen unsere Klassen schon ein bisschen aus den Nähten. Das sind schöne Probleme. Und ich glaube, die Schule Bogenhofen, für mich, der ich noch recht neu bin, ich war ja in Thailand auf der Universität, wo 1000 Studenten sind. Hier sind wir 150 plus 50 Lehrer und Angestellte, also familiär. Und ich glaube, es ist gut, dass wir nicht Universitäten hier haben und Gymnasien hier. Sondern ich glaube, es ist gut, wenn das zusammen geht. Und den großen Vorteil, den ich sehe, die Studenten, die für den Bereich Theologie da sind, die lernen sicherlich eifrig griechisch, hebräisch und biblische Fächer. Aber sie bleiben nicht in einem Elfenbeinturm und nur in der Bibliothek, sondern sie sind direkt an den jungen Leuten dran. Jeden Freitag treffen sich die Jugendgruppen, jeden Sabbatvormittag haben sie die Sabbatschule zusammen, am Nachmittag, am Abend sind sie zusammen. Das ist, glaube ich, gut für die Ausbildung, für die zukünftigen Prediger, aber es ist ein riesiger Vorteil auch für das Gymnasium, weil wir viele Jugendleiter haben, weil viel geschieht, auch soziale Dinge. Wir planen jetzt einen Tag der offenen Tür, wo wir unsere Nachbarn einladen. Und ich glaube, das Miteinander zeichnet Bogenhofen aus. Und ich bin sehr dankbar, dort zu sein. Es ist für mich ein Vorrecht, gemeinsam mit meiner Familie dort auf den Bühnen zu kommen. Von daher herzliche Einladung. Und wenn ihr Interesse habt, vielleicht persönlich oder vielleicht für eure Kinder oder Enkelkinder, ich stehe euch in der Pause gerne zur Verfügung und habe dann Flyer noch draußen. Ja, natürlich möchten wir uns gerne auch nochmal heute Nachmittag dem Wort Gottes widmen. Und es ist gut, wenn der Liebe schon zur Hand wird. Ja, ist immer gut. Als Adventisten sind wir in Deutschland vielleicht nicht so sehr bekannt. Und eher klein. Aber das Besondere ist, dass wir als Adventisten eine weltweite Familie sind. Und ich glaube, das zu erleben, ist was ganz Besonderes. Wenn man in irgendein anderes Land fährt und man sucht die Adventgemeinde aus, manchmal kann man sich vielleicht gar nicht verständigen durch unterschiedliche Sprachen, aber man fühlt, man ist hier zu Hause, das ist etwas ganz Besonderes. Und wenn man das erlebt, dann erlebt man auch, dass Menschen in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Kulturen manches auch anders machen. Ja, ich habe gestern Abend schon bei Familie Lutsch, die mir ihr Haus geöffnet haben, mich auch erinnert an ihre Gastfreundschaft von vor 20 Jahren und verbunden damit auch an viele schöne Momente und an besonderes Essen. Ja, also andere Kulturen zeichnen sich auch durch anderes Essen aus. Dankeschön für all die technische Hilfe, die mir hier geschieht, den Bein macht gestern. Und natürlich werde ich Striezel und Handlich und Sakuska und all diese Dinge, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das ist ein Stück weit Kultur aus Siebenbürgen. Und jeder, der das noch nicht gegessen hat, der hat was verpasst. Aber auch wenn man nach Thailand kommt, da gibt es ganz tollen Reis, der riecht schon ganz besonders. Und Früchte, die man hier gar nicht kennt oder die hier vielleicht manchmal nur schön ausschauen, aber nicht so gut schmecken. Also, wer andere Kulturen kennenlernt, glaube ich, hat ein großes Glück, das ist ein großes Vorrecht. Und wenn man in andere Kulturen kommt, merkt man auch, man begrüßt sich ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn wir uns hier begegnen in Rotenburg und wir kennen uns noch nicht, morgens, wir würden uns wahrscheinlich begrüßen.
Handschlag.
Handschlag, ne? Habt ihr eine Fadi-Gruppe hier? Fadi-Gruppe? CDA? Wisst ihr, wie die sich begrüßen eigentlich? Zumindest geben die sich mal die linke Hand, die vom Herzen kommt, sagen die immer. Ne? Und dann machen die das so besonders. Also wir als Mitteleuropäer, wir geben uns die Hand. Wenn man schon ein bisschen, stimmt nicht, das ist eine Information. Wenn man schon ein bisschen über die Alpen geht, in Italien haben wir 2 Jahre leben dürfen, da begrüßt man sich anders. Da ist es mit der Hand, das ist wahrscheinlich zu weit weg für Italiener. Es muss ein bisschen dichter sein, muss ein bisschen intensiver sein, die kommen sich näher. Ciao. Und dann begrüßen, genau, ciao, komm ist da. So begrüßen sich die Italiener. Immer. Und als Prediger, ich habe ja auch einige Zeit auf Sizilien Prediger, ihr merkt schon, mir wird meistens Erbarmungsherz, wenn ich über das Wort Gottes predige. Und da habe ich mir erlaubt, manchmal jetzt auszulassen heute Nachmittag, ich hoffe, das stört euch nicht. Aber in Italien ohne Klimaanlage auf Sizilien, so im Sommer, das wird schon sehr heiß manchmal. Nicht nur für mich als Prediger, auch für die Geschwister. Und ich weiß, da steht man dann als Prediger draußen und man hat so 100, manchmal 150, manchmal 200. Und das dann mal 2, das sind dann schon 400 Küsschen. Also das ist auch was ganz Besonderes. Man begegnet sich, man begrüßt sich ganz unterschiedlich. Naja, dann waren wir einige Zeit auf den Philippinen. Und ich dachte mir am Anfang auf den Philippinen nach. Ich wollte gerne auf die Philippinen. Ich wollte nicht so sehr nach Endlos, weil ich dachte, Endlos, ja, Amerika geht es der Gemeinde so wenig wie in Deutschland. Ich wollte gerne in ein Land, wo es viele Adventisten gibt und wo die Gemeinde wächst. Und da ist Philippinen ein besonderes Land, wo es etwa 1 Million Adventisten gibt. Wo manchmal mit dem Auto irgendwo fährt und man sieht da im Graben unter den Palmen, da sitzen Geschwister und gehen Bibelstunden. Habe ich öfter gesehen. Wo regelmäßig im Jahr es an die Tür klopft und die Buchevangelisten vorbeikommen. 3-4 Mal im Jahr bestimmt. Wo man durch irgendwo hinfährt und man kommt vorbei an Weltgemeinde, Schule des 7. Tags-Adventisten. Das ist ein ganz anderes Erleben dort. Eine ganz besondere Erfahrung. Aber ich dachte mir, als ich am Anfang dort war, das sind aber sehr unfreundliche Geschwister. Als ich dann zur Vorlesung gegangen bin, morgens übers Gelände und bin den Leuten begegnet, den Filipinos, habe ich natürlich gesagt, Good morning. Und die haben nichts gesagt. Naja, so schnell gibt man nicht auf. Good morning. Nichts. Das kann doch nicht sein, dass die so unfreundlich sind. Good morning. Und so langsam habe ich gemerkt, wenn ich Good morning sage, dann sagen die nichts. Aber wir sagen trotzdem Guten Morgen. Das sieht ganz anders aus über uns. Die brauchen gar keine Worte. Die sagen einfach, sie begrüßen. Ist schön, ne? So kann man manchmal auch so eine Misskommunikation. Man denkt, das sind aber unfreundliche Leute. Sie sind nur anders. Sie sind ganz lieb. Sagen wir so Guten Morgen. Also wenn ihr mal auf die Philippinen kommt, wenn sie nicht Good Morning sagen, guckt mal drauf, was sie mit den Rippen machen oder mit den Augenbrauen machen. Das ist ihr Weg, Good Morning. Ja, und dann in Thailand. Muss ich jetzt aufpassen, sonst wird es zu lang, weil über Thailand kann man viel sagen und sehr viel Positives. In Thailand begrüßt man sich, indem man sich nicht berührt. Noch nicht mal mit den Händen. Und küssen schon gar nicht. Ganz andere Kultur. Also wenn ich da in meiner italienischen Art und Weise angekommen wäre, das wäre ein Skandal gewesen. In Thailand nimmt man die Handflächen zusammen und grüßt sich. 3D. Und in Thailand ist es sehr davon abhängig, wie hoch man die Handflächen hält. Ja, man kann sich so nebenbei begrüßen. Das ist so ungefähr, wenn ich dich begrüßen würde, aber naja. Ja. Und je höher das geht, je mehr Respekt gibt man dann auf den anderen. Und ganz oben auf der Skala, gut hört. Und hier die Eltern. Und ich muss euch gestehen, als ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, wir haben im christlichen Abendland manches leider verloren. Es gibt Völker, die sind keine Christen, aber können viel von mir lernen. Und ganz hoch stehen die Lehrer. Ich habe Bilder von einem besonderen Fest. Das wird jedes Jahr gefeiert, da ehren die Schüler ihre Lehrer. Und ihr lebt. Und ganz oben ist natürlich der König. Und so sieht man an der Höhe der Handflächen, was dieser Gruß bedeutet. Aber es ist keine Berührung. Es ist unterschiedlich, es ist interessant. Es ist interessant, wie bunt die Welt doch ist, wie viel man lernen kann, wie bereichernd es ist. Ich möchte heute mit euch einen Abschnitt aus der Bibel anschauen, wo es vielleicht mehr so um die Begrüßungsform geht, die wir so als Mitteleuropäer haben. Der Moment der Hand, die man einschlägt, die man festhält oder auch die man loslässt. Das ist heute so der Moment oder das Thema, was im Zentrum stehen soll bei unserer Geschichte, die wir in der Heiligen Schrift finden. Es ist im ersten Mosebuch und es ist mehr eine Person, über die es gehen soll. Von daher fangen wir vielleicht mal im Kapitel 12 an. Es ist die Person, in dessen Leben dieser Moment, wo er einschlägt in eine Hand und wo er eine Hand loslässt, das sind, glaube ich, die entscheidenden Momente im Leben dieses Mannes. Und dass er dabei zögert. Und vielleicht wisst ihr schon, über wen es gehen soll. Mich hat diese Person fasziniert, weil ich vor einiger Zeit einen Film über diese biblische Person gesehen habe. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin kein sehr großer Freund von Filmen über die Bibel. Und das liegt daran, dass man oft relativ schnell merkt, die Interpretation, die derjenige, der den Film gemacht hat, mit hineinfließen lässt, entstellt meist das doch sehr stark. Und das stößt mich immer wieder ein bisschen ab, weil ich sage, das war gar nicht so. Das ist sehr stark interpretiert und oft verzerrt. So war das auch bei dem Film über diese Geschichte, über diesen Mann. Aber, deswegen erzähle ich euch gar nichts darüber, aber eines hat dieser Film hervorragend dargestellt. Und bevor ich sage, was das war, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht kennt ihr diese Begebenheit oder diesen Versuch, denke ich, den man mit Fröschen gemacht hat. Man kann Frösche in einen Topf geben, wo heißes Wasser drin ist. Und der Frosch, genau, reagiert direkt so, springt wieder raus, weil er weiß, dieses Wasser, diese Temperatur tötet mich. Das ist lebensgefährlich und er reagiert sofort. Man kann aber auch den Frosch in kaltes Wasser tun und dieses Wasser langsam erwärmen. Und ich las davon, dass Frösche dann in diesem Wasser bleiben, bis es zu spät. Das ist ein großer Unterschied, ob ich direkt mit dieser Realität des heißen Wassers konfrontiert werde oder ob das Wasser kalt ist, es sich aber langsam, schleichend verändert, bis es dann zu heiß ist. Und ich glaube, das ist ein Bild, dieses Bild mit diesem Frosch, das für unser Leben ein sehr treffendes Bild ist. Oft sind es nicht so diese abrupten Dinge, sondern, glaube ich, so die schleichenden Veränderungen, die Dinge, die man gar nicht so wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, eine Realität in unser aller Leben. Manche von euch habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen und habe sie gestern und heute zum ersten Mal seit langem wieder gesehen. Und ich stelle deutlich fest, ihr seid immer noch hübsch. Aber ihr habt euch ein bisschen verändert. So ein kleines bisschen. Und genauso sagt ihr das mir gegenüber wahrscheinlich auch. Naja, du bist auch ein bisschen, du bist ein Mann geworden. Ja? Ein bisschen runter, ein bisschen weniger Haare. Und verändert sich. Ja? Hoffentlich auch zum Guten. Aber das wird einem sehr bewusst, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Wenn man sich jeden Tag sieht, ja, aber das kann man so schleichend, ja. Und das ist, glaube ich, etwas Gefährliches. Und die biblische Person, um die es gehen soll, die hat, glaube ich, so eine schleichende Veränderung erlebt. Und das hat dieser Film sehr gut dargestellt. 1. Mose, Kapitel 11. Ich denke, es ist in Vers 27, da kommt diese Person zum ersten Mal in der Bibel vor. Und es ist keine der großen Personen vielleicht in der Bibel, aber trotzdem eine ganz entscheidende. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 31, wo es heißt, da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Aram. Und damit sind wir bei dieser Persönlichkeit, über die ich heute Nachmittag mit euch ein bisschen nachdenken möchte, nämlich Lot. Und wir merken, wir sind hier an einer Stelle, wo wir gleich in Kapitel 12 eigentlich mit der Geschichte von Abraham, dem späteren Abraham beginnen, dem Patriarchen, und Lot spielt hier eine gewisse Rolle. Welche? Er ist auch dabei, als Abraham auszieht, lehnt sich vielleicht ein Stück weit an ihn, den Älteren, an, aber scheint auch Glauben zu haben. Er hätte auch bleiben können. Und wer schon mal so seine Heimat verlassen hat, ins Ungewisse, das ist kein leichter Schritt. Lot ist dabei und ich meine, das zeigt ein Stück weit sein Vertrauen, sicherlich gegenüber Abraham, aber auch gegenüber Gott. Und dann, wenn wir rumblättern, wir machen so ein bisschen einen Überblick, bevor wir zum eigentlichen Kapitel kommen, um das es geht, dann lesen wir in Kapitel 13, Abraham und Lot trennen sich. Und hier machen wir natürlich auch einen Ausflug nicht nach Italien oder auf die Philippinen, und doch machen wir eine weite Reise hier, wenn wir das lesen. Vielleicht nicht so sehr geografisch, aber von der Zeit. Ja, wir machen einen weiten Sprung, wenn wir das hier lesen, und gehen in eine ganz andere Kultur, wo die Frage des Älteren und des Jüngeren eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Und dann lesen wir hier, Vers 8, 1. Mose 13, 8. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hürden, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenn dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn, ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtet, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn. Also das war eine besonders fruchtbare Gegend. Wenn ihr dort heute mal hinfahrt, sieht es ganz anders aus. Aber damals war das wie der Garten Eden, das ist der Vergleich. Vers 11. Da sprach Lot zu Abraham: Abraham, du bist der Ältere unter uns. Dir gebührt das Vorrecht zu wählen. So wähle du das Weideland und ich werde gern das nehmen, was mir gefällt. So müssten wir eigentlich erwarten, wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen in die Kultur der damaligen Zeit. Aber es ist anders. Abraham, der Ältere, gibt dem jüngeren Lot die Wahl. Und Lot nimmt diese Wahl an. Er reagiert nicht, wie wir es gelesen haben. Und wir lesen hier, da hob Lot seine Augen auf und besah sich alles. Vers 11. da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan. Das ist verständlich. Das war das bessere Stück. Gestern Abend haben wir über Survival of the Fittest gesprochen. Hört ihr euch? Das Beste für mich. Das scheint hier so, das ist ja menschlich, ja? Da war der Jordan, da war Wasser, da war Weideplatz für das Vieh und so weiter. Also trennte sich ein Bruder vom anderen, sodass Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Also Lot besah sich alles, schaute sich das an und sagte, das ist die richtige Wahl für mich, das ist das bessere Land. Aber der Vers 13 gibt uns einen Hinweis, der entscheidend ist. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Also könnte es sein, dass ich zwar das bessere Land habe, aber die Nähe zu Sodom, und das merken wir im Leben von Sodom, sein ganzes Leben, das Leben seiner Familie ganz stark verändert hat. Und ich vermute mal, es ist der Tag gekommen, da hat Lot diese Wahl sehr gut. Wisst ihr warum? Mein Sodom abfährt. Ich sage das nochmal. Sodom fährt ab. Und obwohl es am Anfang hier heißt, er siegt mit seinen Zelten dort, später wissen wir, wir treffen ihn wieder wo?
Stadt.
Nicht mehr mit den Zelten draußen. Nicht mal mehr in der Nähe der Stadt. Wir treffen ihn in der Stadt. Nicht mehr in Zelten, sondern wohnend in der Stadt, unter dem Tor sitzt. Und der Tor, das war damals so die Facebook-Zentrale, müssen wir das vielleicht übersetzen, für die junge Generation, die vor allem da hinten auf den günstigeren Plätzen sitzen. Die Facebook-Zentrale. Also unter dem Stadttor, da traf man sich, da tauschte man die Nachrichten aus, auch ohne E-Mail und all die anderen Dinge. Man war informiert. Jetzt spürt Lot direkt, dass er in einen Konflikt mit hineingenommen wird. Ich gehe da mal ein bisschen schneller drüber. Es sind einige Könige, die kämpfen gegeneinander. Und er wird da mit hineingezogen und Abraham setzt sich für ihn ein und schickt seine Soldaten los und befreit ihn. Kapitel 18. Abraham mittlerweile lebt in Mamre, Lot in Sodom und Abraham bekommt entscheidende Besucher. Das wissen die drei Männer und wir staunen, was Abraham hier alles tut. Die Füße waschen, das Essen herrichten. Also wenn wir im 21. Jahrhundert mitten in der Zeit der Postmoderne, von der viel gesprochen wird, uns fragen, wie wir missionarisch wirken können. Ich glaube, hier ist ein ganz einfaches und wirkungsvolles Rezept. Gastfreundschaft. Das tut der Adam, die Abraham hier praktiziert, par excellence. Und dann erlebt er, dass das ganz besondere drei Männer sind. Zwei von ihnen gehen nach Sodom und einer bleibt und dies ist der Herr. Und ihr kennt diesen Abschnitt sicherlich, wo es dann um die Frage geht, wird Gott die Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Und da möchte ich einsteigen, Kapitel 18, Vers 24, wo dieses Gespräch sich entwickelt zwischen Abraham und dem Herrn. Und es heißt hier, 1. Mose 18, 24, es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und den Ort nicht vergeben und 50 Gerechte will, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten. Und wenn ihr euch erinnert an das letzte Buch der Bibel, da wird eines ganz deutlich. Was nämlich, dass Gott, der Richter der Welt, was ist?
Gerecht.
Das ist der Abschluss dieses großen Planes, wo Gott immer wieder zugelassen hat, dass die Kritik von Satans da ist. Aber am Ende wird allen klar sein, Gott ist der gerechte Richter. Es wird kein Zweifel mehr sein. Deshalb auch die 1000 Jahre. Und wir merken hier, ist das Argument von Abraham. Und dann fangen sie an, naja, im Orientalischen würde man sagen, wir sind auf dem Suk, auf dem Markt. Und es scheint hier, dass zwei miteinander handeln. So seltsam das klingt. Oder Gott und Abraham. Handelt Gott mit Menschen? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Na, 10 sind bestimmt in Sodom. Selbst wenn 10 darin zu finden sind, bin ich die Stadt nicht vernichtet. Und jetzt kommen wir zu dem Kapitel, und das ist Jesus. 1. Mose, Kapitel 19. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte, ein bisschen warm werden wieder mit dieser Geschichte. Und jetzt kommt die Situation, nachdem wir ein bisschen was von Lot erfahren haben, von den Umständen, was passiert jetzt hier in diesem Kapitel? Da brauche ich eure Hilfe. Ich lese 1. Mose 19, Abvers 1. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Habe ich schon gesagt, Facebook-Zentrum. Ja, also da wurden Informationen ausgetauscht. In der Stadt war mittlerweile. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes und bleibt über Nacht, lasst eure Füße waschen und brecht frühmorgens auf und zieht eure Straße. Frage: Woher hatte Lot diesen Ansatz, Fremde so zu begrüßen und solche Gastfreundschaft zu praktizieren? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist das normal gewesen? Haben das alle so gemacht? Zumindest wird nur von Lot hier berichtet. Da waren nicht dutzende Leute, die alle in der Schlange standen und sagten: Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Und meine Antwort ist: Von Abraham. Wie wichtig ist es, dass wir die Generation vor uns haben, das seid ihr, die Älteren unter uns, und dass ihr uns gut prägt und Dinge beibringt, die wichtig sind. Für den Lot ist es, glaube ich, lebensentscheidend, was hier passiert. Wir merken, wie stark Abraham, glaube ich, auf den Lot Einfluss gehabt hat. Und hier kommt es dazu, dass er diese Einladung ausspricht und für diese beiden Besucher sorgen will. In Sodom. Oder weiter. Aber sie sprachen: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Dann nötigte er sie sehr, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerten Kuchen und sie aßen. Was passiert hier? Lot spricht diese Einladung aus, und die beiden Reisenden, wir haben schon erfahren, das sind Engel in Vers 1, die wollen das gar nicht annehmen. Ja, warum wollen die das nicht annehmen? Eine Idee? Fällt euch bei der Formulierung, da nötigte er sie sehr, fällt euch da eine biblische Geschichte an, wo auch jemand sehr genötigt wurde, einzukehren? Die Emmaus. Könnte mir jetzt noch jemand helfen, wo ich die Geschichte von Emmaus finde?
Lukas 24.
Das stimmt. Das ist die einzigste Stelle der ganzen Bibel. Kann man mal den Finger drin lassen und ganz schnell einen Ausdruck nach Lukas 24 machen, also letztes Kapitel vom Lukas-Evangelium, und mal gucken, ob wir da so eine ähnliche Stelle finden. Und ich glaube, es lohnt sich, die Bibel so zu studieren, so vernetzt zu denken. Ja, wo ist denn da die Stelle? Sie nötigen ihn sehr. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Lukas 24 wurde schon gesagt. Ich freue mich, wenn ihr in eure Bibel schaut. Auch schon ein Vers.
29.
Vers 29 wird hier vorgeschlagen. Lukas 24, Vers 29. Die Situation ist, bevor wir es lesen, das ist die Situation nochmal. Die Emmaus-Jünger, was machen die? Die Emmaus-Jünger, die gehen zurück nach Hause. Sie sind nicht auf dem Weg nach Jerusalem. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Warum? Weil sie enttäuscht waren. Weil sie alles auf Jesus gesetzt hatten, und das war jetzt alles weg. Und das hat die Ausrichtung ihres Weges beeinflusst, glaube ich. Sie waren auf dem Weg zurück zur Mutti und zum Papi. Sie waren zurück auf dem Weg zurück. Enttäuscht. Entmutigt. Und jetzt passiert der Moment, wo sie mit Jesus gehen, das gar nicht verstehen, was er ist. Und dann kommt der Moment, Vers 29, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleib bei uns, denn es wird Abend werden Und der Tag ändert sich. Das kennen wir aus dem wunderschönen Lied. Und wir merken, das war der Anfang, dass sich alles verändert. Und dass diese Jünger durch diese Begegnung mit Jesus, durch diesen besonderen Moment so verändert werden, dass sie in dieser Nacht nicht in Emmaus bleiben können. Sie können nicht schlafen, es geht nicht. Sie müssen wieder zurück. Es gab keine Straßenlampen, wahrscheinlich Räuber, was weiß ich. Sie mussten zurück nach Jerusalem. Sie konnten nicht nach Emmaus gehen. Sie sind 180 Grad rum, sind wieder nach Jerusalem und haben gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Alles fängt damit an, dass sie ihn nötigen, bei ihm zu bleiben und Gemeinschaft zu haben. Wenn wir zurückgehen zu Gott, scheint mir, ist das der Anfang, der diese ganze Geschichte letztlich bestimmt. 1. Mose 19, Vers 3. Da nötigte er sie sehr und dann kehrte sie ein. Frage: Was wäre denn passiert, wenn sie nicht bei Lot eingekehrt wären? Nur mal einfach angenommen, wenn Lot gar nicht da gewesen wäre, natürlich hat Gott das alles so gefühlt, und sie hätten in dieser Nacht in Sodom, sagen wir mal, auf dem Marktplatz übernachtet. Ja, ich glaube, meine Mutter hat manche Ängste um mich ausgestanden, als ich irgendwo auf der Bank mal geschlafen habe oder auf dem Dach in Jerusalem oder. Wenn man jung ist, macht man interessante Dinge. Nicht alle würde man nochmal machen, wenn man dann älter wird. Aber gut, was wäre mit ihnen geschehen, wenn sie in dieser Nacht in Sodom auf dem Marktplatz geschlafen hätten? Können wir das in etwa uns überlegen, wie er wurde?
Vielleicht wusste er nicht, dass es Engel sind. Er hat ja nur Menschengestalt gesehen. Ja. Aber die, wenn wir das schon weiterlesen, dann sehen wir, dass die Stadt so verkommen war und alles so pervers dort gelaufen ist, dass diese vergewaltigt hätten. Also das wäre als Menschen ganz schlimm ausgegangen, aber sie waren Mensch, also Wesen mit göttlicher Kraft ausgestattet, die sie hätten wehren können.
Natürlich. Und damit sprichst du schon, was habe ich meine, man redet heute, selbst Menschen, die keinen biblischen Hintergrund haben, reden heute noch von Zuständen wie in Sodom. Und Sodom und Gomorra. Und wenn wir weiterlesen, du hast uns schon darauf hingewiesen, können wir das ja auch sehen, wo es dann heißt, Vers 4. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Händen. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die du zugenommen hast und für diese Nacht? Führ sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Und ich lese an dieser Stelle nicht weiter. Nur ich glaube, es fällt uns, glaube ich, nicht so leicht, hier den Bogen zu spannen von einer Zeit, die schon sehr lange zurückliegt. Aber von dem, was hier als Sodom bezeichnet wird, zu kommen auf unsere gegenwärtige Zeit. Ich las vor einigen Wochen im Internet, dass in Deutschland, Sodomie-Bordelle sollen jetzt geschlossen werden. Es sollen weniger Tierbordelle in Deutschland geben, da die Zahl sexueller Handlungen an Tieren steigt. Das ist die Realität in unserem Land. Nicht nur die Realität von Bordellen, sondern von Orten, wo Menschen hingehen, um sexuellen Kontakt mit Tieren. Wir wissen das, wenn wir Nachrichten verfolgen, wenn wir in die Medien schauen, dieses große Geschenk der Sexualität. Und ich glaube, wenn jemand über dieses Geschenk reden sollte, dann sollten wir das sein, als Menschen, die wir glauben, dass das ein Geschenk von Gott ist, aus dem Paradies. Wie Satan es geschafft hat, dies zu pervertieren. Und wie diese Zustände, die damals in Sodom herrschten, auch unsere Welt prägen. Ich glaube, auch das sollte uns aufrufen, und sollte uns weise machen zu sagen, Sodom färbt ab. Was können, was müssen wir dagegen tun? Und ich sage euch auch ganz offen, ich stehe auch vor euch als Schulleiter einer adventistischen Schule. In dieser Erde gibt es das Paradies nicht. Wir warten auf das Paradies. Das gibt es hier nicht. Und doch, glaube ich, haben wir einen Auftrag für unser Leben. Ich glaube, Je mehr sich unsere Welt so entwickelt, wie sie das tut, müssen wir stärker nachdenken über atheistische Ausdrücke. Über einen Rahmen, wo wir zumindest ein Stück weit unsere Zelte nicht neben den Mauern so uns aufschlagen. Und das wird immer schwieriger heute durch die Medien. Das ist für mich die Berechtigung atheistischer Schulen. Und ich glaube, sie sind mehr gefordert denn je. Diese Männer von Sodom kommen also und fordern, dass Lot die Engel herausbringt. Und dann, ich überspringe mal etwas und gehe auf Vers 11. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses klein und groß mit Blindheit, sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden. Also die beiden Engel tun ein Wunder, um diesen Konflikt zu entschärfen. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Vers 12. Und die Männer sprachen zu Lot. Jetzt werden sie ganz direkt. Hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter? Und wer dir sonst angehört in dieser Stadt, führe sie weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Ich glaube, in dieser kurzen Botschaft hier erfahren wir sehr viel über Gott und sehr viel über seinen Plan. Um welches Thema geht es hier eigentlich? Was verkündigen die Engel? Können wir das nochmal versuchen, ganz einfach zusammenzufassen? Was ist die Botschaft der Engel?
Sie wollen die Leute beschützen, die sich noch schützen lassen.
Sie wollen die Leute beschützen, sie wollen sie retten, glaube ich, können wir sogar sagen. Warum? Warum wollen sie sie retten?
Weil die Stadt gerichtsreif war.
Das Thema Gericht ist hier ganz zentral, genau. Und was sollen sie machen?
Verlassen.
Sie wird vernichtet und vorher müssen sie verlassen. Die Botschaft heißt also, komm heraus, da wo du bist, bevor dieser Ort zerstört wird, bevor Gott Gericht hält. Das ist eigentlich eine Warnungsbotschaft. Jetzt frage ich mich, gibt es in der Bibel eine Botschaft, die so ähnlich klingt? Komm heraus. Könnt ihr mir sagen, wo wir das finden in der Bibel?
Hört der Engelsbotschaft in Offenbarung 18.
Hä? Dritte Engelsbotschaft, wo finden wir die dritte Engelsbotschaft? Das ist zu einfach. Ja, wo steht denn das? Komm heraus, weil es zerstört wird und so weiter. Wo steht denn das? Können wir uns auch mal kurz suchen und finden? Und damit, glaube ich, wird deutlich, diese Geschichte hier in Anführungsstrichen von 1. Mose 19, das ist mehr als nur eine Geschichte. Ich glaube, es zeigt uns exemplarisch das Handeln Gottes, hier lokal begrenzt auf einen Ort, was letztlich am Ende weltweit sein wird. Okay, wo können wir es nochmal finden? Hat es jemand gefunden in der Offenbarung? Im 4. 18. Kapitel, Vers 4. Magst du es uns vorlesen? Ja, bitte. Ich sage nochmal, Offenbarung 18, Vers 4.
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Ihr Auserwählten, mein Volk, dass ihr nicht heilhaftig werdet, ihr Sünden, auf dass ihr nicht und Vater einfach von mir abmachen.
Ist das nicht so ähnlich? Geht aus von ihr, mein Volk, und Lot gehört ihr zum Volk. Er war noch drin. Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Wir wissen, dass die Plagen nicht für alle Menschen waren. Schon in Ägypten. Wisst ihr das? Wie viele Plagen gab es noch in Ägypten?
Zehn.
Wie viele Plagen gibt es in der Offenbarung?
Auch die sieben.
Ja.
Die sind sieben Plagen, aber insgesamt sind es zehn.
Zehn oder sieben? Okay, ihr seid noch widersprüchlich, vielleicht müssen wir das Thema nochmal gründlicher studieren. In Ägypten, was passiert da bei der vierten Plage? Wird es ganz deutlich?
Da war der Unterschied zwischen Gottes Volk und den Ägyptern. Bis da waren sie eigentlich, hatten sie alle von den Plagen mitbekommen.
Zumindest wird uns nichts anderes berichtet, aber ab der vierten Plage wird es ganz deutlich. Ja, also wir merken, im Alten Testament finden wir eine Reihe von Geschichten, die uns letztlich helfen, das Neue Testament, die Offenbarung zu verstehen. Ich glaube, wir können die Offenbarung nur so verstehen, dass wir immer wieder fragen, wo kommt es her? Und diese Geschichte hier von Lot 1. Mose 19 scheint mir auch ein wichtiger Teil zu sein. Also lasst uns nochmal zurückgehen, 1. Mose 19. Gut, die Botschaft, die die Engel jetzt ganz klar sagen, 12, hast du hier noch einen Schwiegersohn, Söhne, Töchter, wer sonst angehört in der Stadt, führ sie weg, denn wir werden diese Städte verderben und das Geschrei über sie ist groß vor dem Herrn, der uns gesandt hat, sie zu verderben. Vers 14, 1. Mose 19, Vers 14, da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollen. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Also Lot macht das, was die Engel ihm sagen. Er geht zu den Männern, nach Luther wird hier übersetzt, die seine Töchter heiraten sollen. Also die ihm nahe standen, seiner Familie. Und ich glaube, er wird mit größter Überzeugungskraft von seinem Herzen gesprochen haben, um sie zu überzeugen, mitzukommen. Mitzukommen, die Stadt zu verlassen, um gerettet zu sein. Lot erlebt hier etwas, glaube ich. Das muss mit das Schlimmste sein, was man erleben kann. Wenn man an den Punkt kommt, wo die Entscheidungen, die man früher getroffen hat, eine gewisse Entwicklung genommen haben und man die Konsequenz sieht. Und welches war die Konsequenz? Aber es war Not. Es macht ja keinen Sinn, was du erzählst. Ist der alte Lot vielleicht schon ein bisschen verkalkt? Extrem? Du willst doch nicht wirklich, dass wir die Stadt verlassen. Also wir müssen uns das vorstellen, die Stadt war Wohlstand. Die Stadt war Sicherheit. Die Stadt war Reichtum, angenehmeres Leben. Draußen war Wildnis. Nichts. Das ist nicht dein Ernst, Lot, dass wir jetzt die Stadt verlassen. Wir haben investiert, wir haben gebaut, wir haben investiert, wir haben Geld ausgegeben. Es war ihnen lächerlich. Was für ein schwieriger Weg muss das für Lot gewesen sein, von diesen Männern zurück zu seiner Frau und zu den anderen beiden Töchtern, die noch zu Hause waren. Können wir uns das vorstellen? Es muss ein schwieriger Gang für Lot gewesen sein. Und dann heißt es so weiter, Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile. Also hier haben wir auch eine zeitliche Komponente. Wisst ihr noch? Wir hatten schon mal eine zeitliche Komponente in dieser Geschichte. Wann kamen die Engel?
Abends.
Am Abend, ne? Das war Vers 1 gleich. So, Pfadfinder, Frage an die Pfadfinder. Als die Morgenröte aufging, wann ist denn das? Ungefähr. Habt ihr eine Idee?
Vor seinem Aufgang.
Wann ist denn das ungefähr? 35? Ganz genau. Nee? Früher, sagst du. Ungefähr? 4. Also wir schwanken so zwischen 4 und 35. Aber eins können wir feststellen. Seitdem die Engel gekommen waren, bis zu diesem Moment, sind einige Stunden vergangen, oder? Das ist ganz klar hier. Das war nicht nur 10 Minuten Sache. Da ist Zeit verstrichen. Und manchmal ist der Faktor Zeit ganz entscheidend. Es gibt eine ganz besondere Geschichte in der Bibel, die für mich das am stärksten eigentlich verdeutlicht. Und ich fange mal so an, wenn ihr schon mal in Rom wart, oder vielleicht mal nach Rom fahren wollt, könnt ihr im Zentrum der Stadt das Forum Romanum besichtigen, so gleich in der Nähe des Kolosseums. Und es gibt dort einige Triumphbögen. Und einer ist von unserer biblischen Perspektive ein ganz besonderer. Es ist der Bogen, den man zu Ehren der Siege von Titus dort gebaut hat. Und wenn man diesen Bogen sich anschaut, der ist vom Forum Romanum Richtung Kolosseum, dann sieht man im Innenrelief dieses Bogens, sieht man einige Reliefs, die von diesem Sieg erzählen, bildhaft, als er von Jerusalem zurückkam. Und auf einem dieser Wägen, wo er eben das Diebesgut oder die Beute draufgepackt hatte, um den Triumph zu dokumentieren, sieht man die Menora, den siebenarmigen Leuchter, den er vermutlich aus dem Tempel erbeutet hat. Und wir reden von der Zeit von 70 nach Christus. Die Juden wehren sich gegen die Römer und letztlich mündet es dahin, dass man eben Jerusalem angreift und später, vielleicht habt ihr davon gehört, die letzten Gruppen, die sich noch verschanzt haben auf der Felsenfestung Masada, die Römer drücken dann einen gewaltigen Wall gegen diese Festung, den man bis heute sehen kann, aber bevor sie oben ankommen, bringen sich mal ein erbitterter Kampf. Jesus spricht davon. Er spricht und er verknüpft eigentlich die Wiederkunft mit der Zerstörung Jerusalems, Matthäus 24 zum Beispiel. Und er redet von einem Zeichen, er sagt, wenn ihr die römischen Soldaten, das war das Zeichen, wenn ihr das seht, was sollten sie tun? Flieht. Flieht. Und durch die Geschichtsschreiber, wie Josephus Flavius zum Beispiel, weiß man sehr genau, es gab viele Christen in der Stadt. Aber es gab zwei Gruppen. Es gab die Gläubigen, die auf das Wort Jesu hin, als sie das Zeichen gesehen haben, als die Römer kamen und dann ganz überraschend wieder abgezogen sind, das Wort Jesu ernst genommen haben. Und sie sind geflohen aus Jerusalem und man weiß, sie haben sich dann im Ostjordan in Pella niedergelassen und Gott hat sie bewahrt. Aber viele Menschen sind in der Stadt. Dicke Mauern und die Römer sind an diese Stadt gelagert. Und wenn ihr mal bei Josephus Flavius nachlest, er beschreibt, dass man die Kinder von anderen Familien genommen hat, um sie zu essen. Da ist nichts mehr zu essen da. Und jetzt letztlich diese Stadt von den Römern eingenommen. Ein furchtbares Gewissen. Und die wenigen, die übrig geblieben sind, sind auf die Galeerenschiffe der Römer als Sklaven zum Tode verurteilt. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Und der hat was mit Glauben zu tun. Und da bin ich wieder bei unserer Geschichte. Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drängte die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat. Und jetzt kommt für mich die entscheidendste Formulierung der ganzen Geschichte. In diesem Moment, wo Lot sich damit auseinandergesetzt hat, mehrere Stunden sind vergangen, er erlebt die Ablehnung dieser Männer, es ist ihnen lächerlich. Vers 16. Als er aber
zögerte.
Was drückt dieses Zögern? Als er aber zögerte. Er traf keine klare Entscheidung. Er war wahrscheinlich am Abwägen. Gehe ich mit Gott? Verlasse ich das hier? Verlasse ich diese Männer? Wie denkt meine Frau eigentlich darüber? Ja, die Frau von Lot kommt erst später stärker in den Vordergrund, aber die ist natürlich hier auch schon da. Als er aber zögerte. Lot trifft keine klare Entscheidung. Die Engel sind es, die letztlich sagen, Lot, jetzt ist es Zeit. Und dann kommt diese wunderbare Formulierung. Ergriffen die Männer, die Engel, ihn und seine Frau und die beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschont hat und führte ihn hinaus und ließ ihn erst draußen vor der Schreibung. Und ich glaube, wir lernen hier etwas über Gott. Wir lernen etwas über den Gott des Alten Testaments, von dem es sicherlich in der Bibel auch Abschnitte gibt, die sind nicht ganz so leicht zu verstehen. Aber gucken wir uns zumindest die an, die wir leichter verstehen können. Was ist das für ein Gott? Es ist ein Gott, der uns retten möchte. Der alles tut. Und selbst wenn Lot zögert, reicht er Lot und seiner Familie durch seine Engel, seine Hand und führt ihn hinaus. Von diesem Gott berichtet die Bibel. Und er ist heute genau der gleiche. Selbst wenn wir zögern, dann zieht er uns hinaus und möchte uns retten, möchte uns befreien. Und Lot ergreift diese Hand. Zögere nicht. Halt seine Hand fest. Das scheint mir hier die Botschaft zu sein. Weil Gott seine Engel schickt und du musst nur einschlagen und er führt dich hinaus. Ich staune über einen Gott, der so geduldig mit mir ist, mit uns ist, mit einem Lot ist. Und seine Geduld ist hier noch gar nicht zu Ende. Wenn wir weiterlesen, man kann es kaum fassen. Man kann es kaum fassen, dass man so reagiert, aber ich glaube, es ist ein Spiegel für uns. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine: Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Also Gott spricht durch seine Engel und sagt: Jetzt, da du draußen bist, geh aufs Gebirge, rette dich. Aber Lot sprach zu ihm: Ach nein, Herr. Ich muss euch gestehen, mir fällt es mir schwer, den Lot zu verstehen. Kann das sein, da schickt Gott zwei Engel, er befreit sie ihn aus der Stadt und das Erste, was er sagt, nachdem er durch seine Engel sagt, geh aufs Gebirge: Ach nein, Herr. Ich möchte nicht aufs Gebirge. Ich möchte nicht das tun, was du willst. Ich möchte nicht deinem Plan folgen. Ich habe einen anderen Plan, einen besseren Plan. Sieh, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich sonst das Urteil ereilen, sodass ich sterbe. Sagt ein Mann, der gerade vom Leben errettet wird. Und ich kann nur noch mal wiederholen, ich glaube, Gott zeigt uns hier einen Spiegel. Wo hat Gott mich im Leben gerettet? Herausgeführt mit seiner Hand. Und kaum bin ich draußen, versuche ich wieder meinen eigenen Zielen nachzuhalten. Vers 20. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann. Und sie ist klein, dahin will ich mich retten. Sie ist doch klein, damit ich am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm: Sieh, ich habe auch darin nicht angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du dahin kommst. Daher ist diese Stadt zu meiner. Ist doch erstaunlich, oder? Wiederum hat er seine eigenen Pläne und Gott geht sogar darauf ein. Er sagt: Gut, wenn du nicht aufs Gebirge willst und willst nach Zoar, geh nach Zoar. Zum dritten Mal bekommen wir einen Zeitangaben. Vers 23. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal muss man genau aufpassen, dass man sich nicht so selbst ein Bild von einer biblischen Geschichte macht. Mein Eindruck war immer, Lot geht aus der Stadt und schon geht das Feuer vom Himmel und manchmal sieht man auch solche Bilder. Aber wenn ich das richtig verstehe hier, als die Sonne aufgegangen war auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Also bis dahin war noch gar nichts passiert. Das ist auch wieder Zeit. Da vergeht Zeit. Das heißt also, die Engel kamen wann? Am Abend. Sie reden mit Lot und Lot zögert das hinauf und bis die Morgenröte aufging. Jetzt, nach Vers 22, war die Sonne schon aufgegangen. Wenn die Sonne aufgeht in den arabischen Ländern, stehen die Leute früher auf. Das heißt, seine zukünftigen Schwiegersöhne in Sodom, die müssten eigentlich auch schon aufgestanden sein. Sie werden sich umgeschaut haben und werden gesagt haben: Tatsächlich, dieser verrückte Lot, er hat doch tatsächlich die Stadt verlassen. Ist doch nicht zu glauben, oder? Schaut euch um, es ist alles noch so wie gestern. Die Stadt steht, ein neuer Tag beginnt, die Hähne krähen, die Sonne geht auf. Was für ein Vers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer wie vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Das ist Gerichtsame Gottes. Und ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, wenn Gott hier Gericht hängt, an Sodom und Gomorra den Menschen. Genauso wie er das tun wird am Ende der Zeit. Ich glaube nicht, dass es ein Freudentag für Gott ist. Ich glaube, unser guter Vater wird es tun, weil er gerecht ist. Aber es wird um jeden einzelnen Menschen, der seine Warnungsbotschaft nicht angenommen hat, leid tun. Deshalb warnt er und warnt und schickt seine Boten, um möglichst viele zu retten. Er wird aber auch dieses Gericht vollziehen und das Problem der Sünde für ewige Zukunft. Vers 26. Und Lot weit sah hinter sich und ward zu Sodoms. Lot ist auf dem Weg aus der Stadt nach Zur. Er hat seine Frau, seine beiden Töchter, ich denke ja auch an das Bild, das Menschen in Gottes Hand, die haben sich an den Händen gefasst. Wenn man in Krisensituationen ist, dann hält man sich in der Regel zusammen und sie laufen weg von Sodom, sie laufen Richtung Zur. Dann bricht es los, nachdem die Sonne aufgegangen war, und dann dreht sich die Frau von Lot um. Und dann wird sie zu Salz. Warum dreht sie sich um? Natürlich handelt sie hier gegen das, was Gott gesagt hat. Aber ich vermute letztlich, was in der Stadt war, das war ihr mehr wert wie das, was draußen war. Ich glaube, sie schätzte das nicht, dass Gott sie errettet hat. Sie dachte mehr darüber nach, was sie nicht mehr hat, was noch in der Stadt war. Vielleicht ein schönes Haus, vielleicht ein schönes Auto, vielleicht die Männer, die ihre Schwiegersöhne werden sollten, vielleicht, ich weiß es nicht. Letztlich ihr Herz. Ihr Körper war draußen, aber ihr Herz war in der Stadt. Und deshalb, nur konsequenterweise, dreht sie sich den Kopf. Und hier kommt für mich die Tragik, die meine Geschwister vergessen. Hier kommt der Moment, wo Lot die Hand seiner Frau loslässt. Wo seine Frau von einer lebendigen, wo sie keine lebendige Hand mehr hat, irgendwie noch mit dem Grab leben müssen können. Das tut mir leid. Wo sie keine lebendige Fleisch an der Hand mehr hat, sondern, wie wir das im Text gelesen haben, sie wird zur Salzsäule. Und es kommt der Moment, dann lässt er diese Hand wieder los. Und das muss ein ungeheuer tragischer Moment sein. Er hat schon einiges in der Stadt sozusagen verlassen. Dankeschön. Aber jetzt ist es ein Moment, wo er sich von seiner Frau trennt. Und ich möchte jetzt die Geschichte nicht weiterlesen, aber wir wissen, letztlich bleibt Lot nicht in Zur. Wo endet er? Im Gebirge. Das, was Gott schon von Anfang an gesagt hat. Und wir sehen auch da, wiederum treffen sie auf Probleme. Heute Morgen hatten wir es mit Herausforderungen, wisst ihr es noch? Wie löst seine beiden Töchter die Herausforderung?
Ganz gemein, ja.
Wo haben sie das gelernt, dass sie sagen, unser Problem ist, dass wir keine Kinder haben, ohne Kinder keine Chance zu überleben, wir brauchen Kinder, also zeugen wir Kinder mit unserem Vater, wir machen ihn betrunken und legen uns zu ihm, und daraus entstehen zwei Völker, die Moabiter und die Ammoniter. Und wenn ihr ein bisschen in der Bibel nachlest, dann wisst ihr, dass sowohl von den Moabitern als auch von den Ammonitern nur Herzeleid und schlimme Geschichten in der Bibel stehen. Furchtbar. Die Konsequenz dieses Handelns hat noch viele Generationen negativ geprägt. Und meine Frage ist, woher kamen die Söhne, die Töchter von Lot, diese Strategie, ihre Probleme zu lösen?
Sodom hat abgefärbt.
Das scheint mir die Antwort zu sein.
Was sie erlebt haben.
Ja. Was sie in Sodom erlebt haben, das hat abgefärbt. Und sie haben gelernt, scheinbar, wie sie Probleme, Herausforderungen lösen. Wir lesen in dem Text nicht, dass sie sich niedergelegt haben und haben gesagt, Gott, wir haben erlebt, dass du für uns sorgst. Sorg auch jetzt für uns. Und das ist, glaube ich, eine ganz ernste Geschichte. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in Sodom sozusagen. Und wir haben auch einen Auftrag an Sodom. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zulassen, dass Sodom abfärbt. Und dass Sodom uns stärker prägt als Gott. Und ich glaube, das ist unsere tägliche Herausforderung. Welche Tragik muss das für Lot gewesen sein? Wie oft wird er sich überlegt haben, hätte ich vielleicht das andere Land gewählt? Welche Tragik für seine Familie, für seine Frau? Für seine Kinder. Und zum Schluss möchte ich euch etwas vorlesen oder etwas vortragen, das für mich diese Geschichte nochmal in eine ganz andere Perspektive bringt, die mich immer wieder erschüttert, wenn ich das lese. Und wir finden diesen Abschnitt in dem Buch Patriarchen und Propheten. von einer Seite, wo sie schreibt, wenn Lot, als die Engel ihn aufgefordert haben, nicht gezögert hätte, bis Vers 16, als er aber zögerte. Wenn Lot bei diesem Aufruf Gottes durch seine Engel nicht gezögert hätte und damit kein negatives Beispiel gegeben hätte, so können wir uns nur lesen, dann hätte seine Frau durch sein persönliches Beispiel nicht den Fehler gemacht, den sie nachher gemacht hat. Mit anderen Worten, hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem zögerlichen Handeln von Lot als dem Ehemann, als dem Vater und der Konsequenz, die dieses zögerliche Handeln hat in seiner eigenen. Das, glaube ich, macht diese Geschichte zu einer sehr ernsten Geschichte. Und die Bibel hat ernste Geschichten, weil es um ernste Themen geht. Es geht um Leben und Tod. Und deshalb scheint mir, heißt die Botschaft dieser Geschichte, zögere nicht. Auch der Faktor Zeit erscheint. Gott ist ein Gott der Geduld, der uns immer wieder nachgeht. Aber es gibt Momente, die sind ganz entscheidend für mein späteres Leben. Und deshalb, glaube ich, ruft uns Gott zu, zögere nicht. Halt meine Hand fest. Und vielleicht, wenn ihr in euer Leben denkt, habt ihr ja auch so Momente erlebt, wo diese Hand, die euch geführt hat, vielleicht die Hand eures Vaters, eurer Mutter, eines Freundes, jemand, den Gott geschickt hat, vielleicht ein Engel. Vielleicht habt ihr sowas erlebt. Und dann ist diese Geschichte nochmal was ganz anderes. Ich möchte schließen mit einer persönlichen Erfahrung, wo ich für mich auf eine ganz besondere Art diese Hand Gottes auch erlebt habe. Und ich habe jetzt gar nicht die Bilder vorbereitet, kommt jetzt ein bisschen spontan, aber ich glaube, es geht auch ohne Bilder. Es war ein ganz besonderer Tag für mich. Es war der Freitag vor dem Abschlusswochenende unserer Zeit auf den Philippinen. Also alle Studenten waren schon ganz aufgeregt, die Prüfungen waren schon erledigt und vielleicht wisst ihr das, in amerikanisch geprägten Schulen hat man dann den Abschluss auf den Universitäten mit so seltsamen Hütchen, da muss man immer gucken, wo welche Seite die Sachen runterkommen, mit so schwarzen Roben und so weiter. Das war ein ganz besonderer Tag, man hat dann das einstudiert am Freitag und dazu waren wir dann alle zusammen eingeladen, sozusagen im Gemeindezentrum dort. Und wir hatten eine Zeit vereinbart und ich war, dachte immer noch so nach alter Manier, die man beim Grund immer gelernt hat, 5 Minuten vor der Zeit ist das so da in Wirklichkeit. Also ich war zu früh und ich saß dann alleine dort und sagte, was mache ich? Und ich hatte die Predigt am Sabbat, also am Tag, am nächsten Tag. Und so saß ich mich auf die Treppe, also das war über das Gemeindezentrum, hier war so ein kleiner Hügel mit der Straße, wo die Autos standen, dann ging hier eine Treppe runter. Hier rein. Und ich saß mich so auf die 4., 5. Stufe dieser Treppe mit dem Blick zu diesem Gemeindezentrum und schaute mir mein Predigtmanuskript für den morgigen Tag an und wartete, bis die anderen dann kamen. Und ich saß dort so vertieft in mein Manuskript und sah so aus dem Augenwinkel, also man guckt geradeaus, aber man sieht schon ein bisschen, was da passiert, sah auf meiner linken Seite kam etwas die Böschung herunter. Und auf den Philippinen ist das so, da gibt es viele Autos, die sind sozusagen selbst gebaut, so zusammengenietet aus so Stahlplatten, so eine Art Geländewagen. Und so eine Art Auto kam da die Böschung runter. Oben waren die geparkt und das Auto kam runter. Und ich merkte das so aus dem Augenwinkel und dachte mir, das war mein erster Gedanke, die philippinischen Freunde dort, die machen sich einen Spaß mit. Die schieben mir alles Auto da runter und wollen mich ein bisschen erschrecken. Das war so mein Gedanke. Was sich jetzt ereignete, ging so schnell. Das waren Bruchteile von Sekunden. Und ich hatte gar keine Chance zu reagieren. Dieses Auto kam Böschung runter. Aber es kam, ich saß neben mir auf der Treppe, hier kam dieses Auto runter. Das war so eingeschlagen, dass es eben nach rechts lenkte und es kam immer näher zu mir. Und wie gesagt, es ging so schnell. Ich hatte gar keine Chance zu reagieren und dann fuhr mir dieses Auto so über die Beine. Und mit 2 Rädern und ich saß da auf dieser Treppe. Also zwischen den Treppen irgendwie. Und dann fuhr es noch ein bisschen und dann war das unten, ja, lief es aus und dann ging es stehen. Vielleicht soll ich noch sagen, es saß niemand in Gott. Den Schmerz und die Leute kamen angelaufen und ich lag da, mein ganzes Manuskript war verteilt, meine Sandalen lagen irgendwo rum und ich lag da auf dem Boden und ganz schnell war eine Traube von Menschen um mich und man suchte die Ärztin, aber man fand sie nicht. Irgendjemand hatte meine Schuhe und mein Manuskript eingesammelt, hat es meiner Frau gebracht, die kam dann auch ganz aufgeregt, ich lag da, endlich hatten sie einen kleinen Bus und sie trugen mich in diesen Bus hinein, legten mich hinein und fuhren mich zum Krankenhaus. Und das ist so der erste Moment, wo ich wieder einigermaßen denken konnte. Und ich dachte mir, wenn dieses Auto ein bisschen stärker die Lenkung hätte eingeschlagen oder ein bisschen höher geparkt gewesen wäre, dann wäre das nicht hier über meine Beine gefahren, sondern vielleicht über meinen Brustkorb oder vielleicht über meinen Kopf. Und ich lag dort in diesem Bus ausgestreckt und obwohl ich Schmerzen hatte, empfand ich große Dankbarkeit. Weil ich mir bewusst machte, ich hätte gerade eben sterben können. Es saß niemand in diesem Auto. Dieses Auto war geparkt, es ist von alleine, hat es angefangen zu rollen, es ist irgendwie über den Bordstein gerollt, keiner kann es sich erklären. Und ich war auf dem Weg zum Krankenhaus mit meiner Frau. Im Krankenhaus führen sie mich dann rein und legen mich dann auf so eine andere, auf so ein anderes Bett zum Röntgen und das hat nicht funktioniert. Dann haben sie nochmal geröntgt und dann schaute sich der Arzt die Bilder an. Ich lag ein bisschen weiter weg, meine Frau stand neben ihm und er schaute. Und dann sprach er meine Frau an und sagte, also, Sie sind mit einem Zugang frei. Und meine Frau sagte dem Arzt, ich bin nicht mit einem Zugang frei. Aber er hat keinen Zugang geschützt. Ich hatte keine Frage. Ich habe nichts gebrochen und ich bin zwar mit Schmerzen, aber auf meine eigenen Beine gestützt zum Schutz. Und viele sind gekommen, die es gesehen haben. Am nächsten Tag bin ich rumdrehend zum Brücken gegangen und habe die Tränen gehabt. Und das ist für mich erwogen. Und ich habe das Röntgen gegeben. Ich habe das gegeben lassen. Das ist eingesehen. Das ist passiert. Ich weiß nicht, ob er einen Engel geschickt hat, der das Auto hochgehoben hat. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Keiner weiß es nicht. Aber wir waren alle Gott sei Dank. Das können wir erleben, solches oder anderes. Und ich glaube, es sollte uns Mut machen, zu sagen, zögere nicht. Ein Gottes Hand. Das wünscht er sich von uns.
Wenn wir diese Gedanken noch ein bisschen in uns bewegen können, singen wir dazu die Verse 1, 6 und 7 zu dem Lied 162. Stark ist meines Jesu Hand.
Wenn man das singen kann, in deinem Wort studieren können, miteinander sprechen und essen können, mach das wir beten. Die Stille werden dürfen und uns auch fragen, wo du in unserem Leben deine Hand ausgestreckt hast, uns beschützt hast, uns herausgezogen hast aus Gefahr, uns zum Leben geführt hast. Doch manchmal zögern wir die Not. Und wenn deine Botschaft jetzt lautet, zögere nicht, halt meine Hand fest, dann weißt du, dass, was das für jeden von uns ganz persönlich bedeutet. Dann sprich du zu uns und schenk uns die Entschiedenheit, mit deiner Hand einzuschlagen. Nicht zu zögern, Herr, nicht zu warten, sondern im Glauben zu handeln und Vision zu erfahren.